Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Nachdem Urlaubsrückkehrer Corona-Tests an Flughäfen machen können und möglichst auch sollen, wie sieht es eigentlich aus, wenn man aus dem Urlaub zurück an den Arbeitsplatz kommt? Darf der Arbeitgeber einen Test verlangen oder auch mehr verlangen? Informationen dazu gleich von einem Arbeitsrechtler. Corona also im Job. Zum Start aber ein Blick auf SAP. Die ersten Zahlen happen. Zum zweiten Quartal gab es vor rund 14 Tagen. Jetzt wurde das Ganze komplett gemacht. Und es gab auch Hinweise, warum eigentlich die Tochter Qualtrics in den USA an die Börse gebracht werden soll. Brigitte Scholtes dazu.
Das zweite Quartal ist für den Softwarekonzern SAP deutlich besser gelaufen als erwartet. Der Nettogewinn stieg um 52% auf 885 Millionen Euro und das trotz Corona-Krise. Ein Grund: Vor einem Jahr war das Ergebnis belastet mit 200 Millionen Euro Kosten für ein Stellenabbauprogramm. Die fielen jetzt nicht mehr an. Das Unternehmen schaut auch weiter auf die Kosten. Gleichzeitig aber zog die Nachfrage doch stärker an als erwartet. SAP komme der Trend zur Digitalisierung in der Krise sehr zugute, sagte Finanzvorstand Luka Mucic. Er warnte aber auch vor Übermut.
Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass die Krise auch immer noch Bestand hat, dass wir immer noch eine sehr undurchsichtige Situation vor uns haben. Deswegen können wir uns jetzt über die Q2-Ergebnisse freuen, dürfen aber auch sie nicht überbewerten. Das heißt, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr harte Arbeit vor uns und müssen uns da nach wie vor bestmöglich strecken, um dann am Ende des Jahres auch unsere selbst gesteckten Ziele zu erreichen.
Zum Jahreswechsel 2018-2019 hatte SAP Qualtrics in den USA übernommen. Das war mit damals 8 Milliarden Dollar die zweitgrößte je von dem Softwarekonzern getätigte Investition. 8 Milliarden Dollar, das sei ein stolzer Preis, kritisierten damals viele Beobachter. Nun soll die amerikanische Tochter, die sich auf Marktforschungsdaten zum Kundenverhalten spezialisiert hat, zum Teil an die Börse gebracht werden. SAP könne ohne die enge Einbindung der Tochter schneller wachsen, glaubt Analyst Florian Treisch von der Commerzbank. Man wolle Qualtrics mit einer größeren Eigenständigkeit ermöglichen, ihr ohnehin schon deutliches Wachstum nochmals zu steigern, sagt SAP-Finanzvorstand Mucic.
Auf der anderen Seite sehen wir ein großes Potenzial für Qualtrics auch außerhalb der angestammten Kundenbasis der SAP, auch in neuen Partnerökosystemen erfolgreich zu sein. Und wir wollen das damit nochmal unterstreichen, dass wir über einen teilweisen IPO von Qualtrics, bei dem die SAP nach wie vor der Mehrheitsaktionär sein wird, eine größere Autonomie geben, um dann auch diese Nicht-SAP-Kundenbasis nochmal besser bedienen zu können und dafür dann auch Qualtrics zu ermöglichen, entsprechend zu investieren.
Das bedeutet also, Qualtrics kommen die Mittel aus dem Börsengang zum Teil zugute. SAP wird jedoch auch profitieren und könnte die Mittel für Investitionen nutzen.
Das ist nicht davon auszugehen, dass wir hier über größere Übernahmeziele reden würden vom Charakter einer Qualtrics. Aber nichtsdestotrotz, wenn eine kleinere Übernahme an der einen oder anderen Stelle Sinn macht zur Verstärkung des Portfolios, würden wir uns das mit Sicherheit aufgeschlossen ansehen.
Details zum Börsengang stehen noch nicht fest, auch nicht der Anteil, den SAP verkaufen möchte. Allerdings brächten Technologiefirmen meist eine Beteiligung zwischen 10% und 15% an die Börse, sagte der SAP-Finanzvorstand.
Brigitte Scholtes war das. Nehmen wir SAP-Zahlen und Börsenstrategien in den USA mit in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Herr Busen, wie kam das an der Börse an?
Ganz gut. Der Aktienkurs von SAP steigt heute um 2,6% nach oben. Im Moment steht er bei 139,20 €.
Schieben wir alle anderen Infos zu den Aktien etwas nach hinten. Der Grund: ein Rekord, und zwar beim Goldpreis. Die Feinunze wurde in der Nacht höher als je zuvor gehandelt und nun ist es etwas einfach zu sagen, das ist ein Krisensymptom, das hat mit der Corona-Pandemie zu tun. Denn als die angelaufen war, da hat der Goldpreis erst einmal gar nicht reagiert. Im April lag der Preis noch um rund 400 € unter dem jüngsten Rekord. Oder ist das doch alles Corona, was jetzt so glänzt am Gold? Konrad Busen, Sie haben einen Gesprächspartner gehabt, der das aufklärt.
Ja, der Gesprächspartner heißt Eugen Weinberg. Er ist bei der Commerzbank im Handel mit Edelmetallen beschäftigt. Kurz vor der Sendung habe ich mein Interview mit ihm aufgezeichnet. Der Goldpreis bei rund $1,942, das ist nur ganz leicht unter dem Rekord, den der Preis heute am ganz frühen Morgen markiert hat. Was steckt dahinter?
Wie bei fast jeder anderen Anlage, die Angst und die Gier. Und während in den vergangenen Monaten vor allem die Angst vor Auswirkungen vom Coronavirus, möglichen Folgen für die Konjunktur und sehr günstigen Zinsen die Preise nach oben getrieben haben, waren es ja in den vergangenen Wochen und Tagen vor allem wahrscheinlich die Gier und die steigenden Preise selbst, die jetzt diese Rallye am Goldmarkt entfacht haben.
Das heißt, wenn dauerhaft steigende Preise weiter Nachfrage zur Folge haben, dann kann man ja auch auf die Idee kommen, dass da eine Blase entsteht?
Von einer Blase würde ich momentan noch nicht sprechen, denn für eine Blase muss sich der Preis sehr stark von den fundamental gerechtfertigten Niveaus entfernt haben. Das sehen wir noch nicht. Sollten jetzt die Preise tatsächlich ununterbrochen über mehrere Tage und Wochen immer weiter steigen und vielleicht in der Richtung von $2,500 steigen, dann könnte man tatsächlich von einer Blase sprechen. Aktuell ist es lediglich eine Überhitzung, aber die spekulative Komponente hat in den vergangenen Monaten und Wochen stark zugenommen, was man auch an dem Nachfragemix aktuell sieht. Also es waren ja nicht die klassischen Schmuckkäufer, die den Preis nach oben getrieben haben. Es waren aber auch nicht die Kurzfriststspekulanten, das waren ja vor allem die Gold-ETF-Anleger, die börsennotierte Gold-ETFs, also Fonds, eingekauft haben, die auch physisch gedeckt werden. Und das hat die Preise in den letzten Tagen und Wochen stark nach oben getrieben.
Also Gold-ETFs, Exchange-Traded Funds, das sind Fonds, die in Gold investieren und die auch dafür sorgen, dass wirklich dieses Gold auch irgendwie da ist und hinterlegt wird. Wer kauft diese Fondsanteile? Also wer geht in diese Goldfonds? Sind das eher die Privatleute oder Großanleger?
Ich glaube, das ist aktuell sowohl die Privatanleger als auch die Großanleger. Für die Großanleger bieten natürlich diese Fonds und diese Beteiligungen einen massiven Vorteil gegenüber Goldminenaktien, aber auch anderen, zum Beispiel physischen Investments, weil man ja sich keine Sorgen machen müsste, zum einen über die Liquidität, also Wiederverkauf, aber auch über Lagerung, Versicherung und zum Beispiel Recheneinheiten, ob es jetzt Tonnen, Unzen, Gramm oder was auch immer ist. Man kauft und verkauft diese Anteile ganz normal über den Broker oder an der Börse ein und diese Fonds erleben momentan eine Renaissance. Allein im Juli haben jetzt diese Gold-ETFs die Zuflüsse von mehr als 120 Tonnen Gold verzeichnet. Zum Vergleich beträgt die Minenproduktion pro Monat knapp 200 Tonnen und der Monat ist ja noch nicht zu Ende.
Sagt Eugen Weinberg, Goldhändler bei der Commerzbank und der Vollständigkeit halber der Goldpreis im Moment in Euro 1.656,72 € für die Feinunze und in Dollar die Feinunze im Moment bei $1,942,22. Das ist $48,37 mehr als am Freitagmittag.
Der Rekord beim Goldpreis und wie er sich erklärt. Dafür haben wir das ganze Aktiengeschäft erstmal aufgeschoben, Herr Busen. Jetzt aber der Start in die neue Börsenwoche. Wie fiel der aus?
Für den deutschen Aktienindex geht es um 0,2% nach oben auf 12.865 Punkte. Ein bisschen Stütze kommt vom Münchner IFO-Institut, dessen IFO-Geschäftsklima-Index ist zum dritten Mal in Folge gestiegen.
Über den IFO-Index gleich noch mehr im Bericht. Lassen Sie uns auf besonders auffällige Aktien gucken. Dabei ist wieder mal Wirecard. Warum diesmal?
Der Insolvenzverwalter sieht gute Chancen für einen Verkauf des Kerngeschäfts. Das hebt die Hoffnung, dass Anleihegläubiger von Wirecard ein bisschen was von ihrem Geld wiedersehen. Indirekt wirkt diese Hoffnung heute auch beim Aktienkurs, obwohl Aktionäre von Wirecard kaum hoffen dürfen, von der Insolvenzverwertung zu profitieren. Das heißt, dieses Plus beim Aktienkurs heute von rund 18%, es dürfte ein bisschen übertrieben sein, viel damit zu tun haben, dass Aktien eben auch von Computern gehandelt werden. Automatisch die Algorithmen weisen nach oben, einfach weil es heute mal eine positive Nachricht von Wirecard gibt.
Gar nicht so gut sah es aus für die Aktien von MTU, dem Triebwerkhersteller.
Ja, die Aktie verliert knapp 3%, denn von Boeing wird berichtet, dass die Auslieferung des Langstreckenjets 777X nochmal um ein Jahr verschoben werden soll. Die Maschine fliegt mit einem Triebwerk von General Electric und MTU ist an der Entwicklung und am Bau dieses Triebwerks beteiligt.
Die Deutsche Bank teilt mit, dass sie bis spätestens 2025 aus der Finanzierung von Kohleprojekten aussteigen wird. Wie kam das an der Börse an?
Also die Deutsche Bank verzichtet hier ja durchaus auf Geschäft, das zumindest im Moment noch etwas einbringt. Deswegen die Aktie heute knapp 2% niedriger.
Wenn wir auf andere Minuskandidaten gucken, alles, was fliegt oder mit dem Fliegen zu tun hat und sich mittlerweile im MDAX sammelt.
Ja, Lufthansa-Aktien, die kommen massiv unter Druck, verlieren etwas mehr als 6% wegen dieser neuen Quarantäne, die Spanien-Urlauber in Großbritannien durchlaufen müssen. Nun sind davon natürlich Ryanair, EasyJet, British Airways, auch die TUI sehr viel mehr betroffen als die Lufthansa. Aber im Sog all dieser Aktien, die zum Teil deutlich stärker verlieren als Lufthansa, geht es eben auch für Lufthansa nach unten.
Und die Kursgewinner heute, das sind in den kleineren Indizes diejenigen, die eh gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Es leiden ja nicht alle unter der Krise, es gibt da auch Profiteure.
Ja, und zwar heute wieder mal Unternehmen, die Essen nach Hause liefern. Das ist ein Geschäft, von dem die Anleger auch heute profitieren wollen. Im MDAX steigen Aktien von HelloFresh um 2,5% und Delivery Hero, für diese Aktien geht es 3,8% nach oben.
Ein Blick auf den Euro zum Wochenstart. Interessanterweise war es ja schon so, dass der vor dem Wochenende ziemlich stark geworden war. Wobei starker Euro, das könnte auch einfach heißen schwacher Dollar. Ist das in diesem Fall so?
Das ist sicher auch so, denn die Sorgen, dass die Amerikaner die Erholung von Corona nicht so ganz auf die Reihe kriegen, die treibt die Anleger ja um. Also ein etwas billigerer Dollar auch heute. Und das heißt für den Eurokurs, er steigt auf 1,1725 $. Das ist rund 1 US-Cent mehr als am Freitag.
Und die Anleihen, um das Bild komplett zu machen, nicht so nachrichtenträchtig heute, aber der Vollständigkeit halber nennen wir sie eben doch.
Ja, deutsche Staatsanleihen heute nicht so sehr gefragt. In der Folge hat die Bundesbank die Umlaufrendite einen kleinen Tick höher berechnet als am Freitag, nämlich mit minus 0,48%. Die Umlaufrendite, das ist zusammengerechnet der durchschnittliche Zinssatz von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Eben gehört, ein halbes Jahr, nachdem der erste Covid-19-Patient in Deutschland entdeckt wurde, da wird die Laune in den Chefetagen in den Unternehmen in Deutschland wieder besser, zumindest die vom IFO-Institut ermittelte. Aber IFO warnt auch, die Stimmung könnte besser sein als die Lage. Ralf Schmidberger dazu.
Die Zuversicht ist zurück in den Chefetagen der deutschen Unternehmen und das in allen Branchen. Nach dem Ende des Lockdowns sind insbesondere die Einzelhändler merklich zufriedener mit dem Geschäft. Gerade Baumärkte und Fahrradläden verzeichnen eine hohe Nachfrage, wie das Münchner IFO-Institut bei der monatlichen Umfrage unter 9000 Firmen registriert hat. Auch Dienstleister, Baubetriebe und selbst die exportorientierte Industrie beurteilen die aktuelle Lage besser als noch vor 4 Wochen. Noch stärker nach oben geschnellt ist der Geschäftsklimawert bei den Erwartungen für die kommenden 6 Monate. Doch das dürfe man nicht falsch interpretieren, meint IFO-Präsident Clemens Fußt.
Wenn man im Keller ist, dann sagen natürlich viele Unternehmen, es wird jetzt eher wieder besser. Das ist aber eine ganz andere Aussage, als wenn man bei normaler Konjunktur sagt, es wird besser. Es ist ganz normal, dass jetzt viele Unternehmen sagen, wir erholen uns. Wir müssen aber sehen, die aktuelle Lage ist eben immer noch weitaus schlechter als im Normalfall.
Die deutsche Wirtschaft erholt sich schrittweise, so das Fazit von Fußt. Von dem Stand vor Ausbruch der Corona-Krise sei man aber noch weit entfernt.
Ralf Schmidberger war das. Urlaubsrückkehrer sollen an Flughäfen Corona-Tests machen, wenn sie aus Risikogebieten wieder einreisen. Es gibt keine Testpflicht, anders als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder das gerne hätte. Der hätte ja gerne eine Testpflicht. Aber ohne Test muss man 14 Tage in Quarantäne. Nun kommen Urlaubsrückkehrer ja auch zurück an ihre Arbeitsplätze. Und dass der Arbeitgeber interessiert ist zu wissen, ob von den Rückkehrern Risiken ausgehen, das liegt auf der Hand. Aber was dürfen Arbeitgeber überhaupt von den Beschäftigten verlangen aus Gründen des Infektionsschutzes? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kölner Fachanwalt für Arbeitsrecht Christoph Legerlotz gesprochen. Also darf der Arbeitgeber Corona-Tests von Urlaubsrückkehrern verlangen?
Also die beschlossenen Tests, die jetzt kommen sollen, sind ja auch ohnehin freiwillig. Mit der Folge, dass möglicherweise jemand, der sich auch nicht testen lässt, in die dann behördlich angeordnete Quarantäne begeben muss und dann vielleicht 14 Tage auch dort eine Art Lohnfortzahlung durch das Infektionsschutzgesetz erhält, obwohl er vielleicht überhaupt nicht erkrankt ist. Deswegen sagt Herr Söder auch, das solle verpflichtend geschehen, wahrscheinlich genau vor diesem Hintergrund, dass Leute das natürlich auch ausnutzen können. Da die Tests freiwillig sind, kann es natürlich auch sein, dass jemand dann an den Arbeitsplatz zurückkehrt und hat keinen Test gemacht. Der Arbeitgeber kann grundsätzlich nicht jeden Urlaubsrückkehr zu einem Test verpflichten. Wir müssen aber immer sehen, nicht nur der Arbeitgeber muss sich schützen vor seine Mitarbeiter stellen und Fürsorgepflichten beachten. Umgekehrt gilt auch eine Rücksichtnahmepflicht der Arbeitnehmer. Sie müssen also auch das tun, damit der Arbeitgeber geschützt wird. Und wenn ich tatsächlich aus einem Risikogebiet zurückkomme oder ich weiß, dass möglicherweise Kontakt bestand mit jemandem, der infektionsverdächtig ist oder gar infiziert war, dann werde ich das wohl dem Arbeitgeber sagen müssen, damit er dann auch entscheidet, was will ich damit. Und wenn der Arbeitgeber dann sagt, ich möchte zum Schutz der anderen Belegschaft einen Test von dir haben, dass du Corona-negativ bist, dann wird er das wohl auch so anordnen können. Mit der Folge, dass wenn der Mitarbeiter sagt, das tue ich aber nicht, dann kommt die Freiwilligkeit irgendwann an seine Grenzen. Und der Arbeitgeber kann möglicherweise die Annahme der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers verlangen, mit der Folge, dass er auch kein Geld kriegt.
Es ist schon so, dass der Arbeitgeber verlangen kann, dass der Arbeitnehmer sich testen lässt.
Ja.
Und dann, wenn der Arbeitnehmer Nein sagen würde, möchte ich nicht, was wäre dann die Folge?
Dann kann der Arbeitgeber sagen, dann nehme ich deine Arbeitsleistung nicht an, weil die Gefahr besteht, dass du infiziert bist. Und möglicherweise, sehen wir bei Tönnies jetzt, vielleicht 50, 60, 70 andere Mitarbeiter infizierst, muss ich meinen Laden dicht machen. Daher gibt es hier eine Mitwirkungspflicht aus meiner Sicht des Arbeitnehmers mit der Folge, dass wenn er diesen Test nicht macht oder dem Arbeitgeber das Ergebnis nicht mitteilt, dass er eben auch keinen Entgeltanspruch hat.
Das heißt, der Arbeitgeber darf auch verlangen, dass er über das Testergebnis informiert wird?
In diesen Ausnahmefällen, wenn bekannt ist, dass der Mitarbeiter in einem Risikoland war oder aber Kontakt mit solchen Personen hatte, das muss er ja auch mitteilen. Und wenn er das mitgeteilt hat, dann hat der Arbeitgeber dieses Recht, ja.
Kann der Arbeitgeber eigentlich verlangen, dass ich nicht in einem Risikogebiet Urlaub mache?
Nein, das kann er nicht. Das ist reine Privatsache. Der Arbeitgeber hat kein Direktionsrecht dahingehend, dass er bestimmen kann, wo die Arbeitnehmer Urlaub machen. Problematisch wird es für den Arbeitnehmer nur dann, wenn er bewusst in ein Risikoland fährt und dort entweder nicht mehr ausreisen darf, dort unter Quarantäne gestellt wird oder zurückkommt und ist infiziert oder ist erkrankt oder wird dann unter Quarantäne gestellt. Jedenfalls vom Arbeitgeber wird es in diesen Fällen nichts bekommen an Lohnverzahlung, weil es eben, so sagen wir, in der Entgeltverzahlung ein grobes Verschulden gegen sich selbst ist. Man muss immer beachten, dass man ein Risiko auch ausschließt und wenn man in gröblicher Weise dagegen verletzt, und das ist wohl anzunehmen, wenn ich in ein Risikoland fahre, dann gibt es eben hinterher auch kein Geld vom Arbeitgeber. Vielleicht von den Behörden, aber jedenfalls nicht vom Arbeitgeber.
Wie sieht es generell aus? Da ist man ja recht zurückhaltend, vom Arbeitnehmer überhaupt gesundheitliche Informationen zu verlangen, die der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber weitergeben muss. Also generell, welche Informationen muss man dem Arbeitgeber, die Gesundheit betreffend, weitergeben?
Grundsätzlich muss ich dem Arbeitgeber eigentlich überhaupt nichts sagen. Ich muss nicht eben mitteilen, ob ich eine Schwerbehinderung habe, eine psychische Erkrankung oder aber irgendwelche sonstigen körperlichen Leiden, die immer wiederkehren. Das muss ich ihm nicht mitteilen. Das kann ich machen, muss es aber nicht. Ich muss eigentlich am Arbeitgeber immer erst dann etwas mitteilen, wenn sich meine Krankheit auf meine Arbeitsleistung auswirken kann. Sprich, also ich bestimmte Tätigkeiten nicht machen kann und sage, ich möchte deswegen diese Tätigkeit auch verweigern und gegebenenfalls diese auch nachweisen. Aber wir haben selbst in den medizinischen Vorsorgeuntersuchungen, da gibt es eine Rechtsverordnung, die sagt auch, ich muss zum Betriebsarzt gehen, aber der Betriebsarzt darf dem Arbeitgeber keine Mitteilung machen über das Ergebnis dieser Untersuchung.
Im Fall von Corona, im Fall von Covid-19 kann das aber anders sein.
Ja, weil es natürlich tatsächlich, ich sage jetzt mal, eine Pandemie, eine Seuche ist, die existenzgefährdend für Arbeitgeber sein kann. Das ist anders, als wenn ich eine individuelle Erkrankung habe.
Sie haben das eben schon kurz erwähnt, aber nochmal nachgefasst, das Thema Lohnfortzahlung. Wenn man symptomfrei aus dem Urlaub zurückkommt, aber wegen eines Kontakts zum Beispiel mit einem Infizierten dann doch in Quarantäne muss. Die Lohnfortzahlung läuft weiter?
Grundsätzlich würde ja diese Quarantäne dann behördlich angeordnet werden und das Infektionsschutzgesetz sieht auch dafür eine Entschädigung der Mitarbeiter vor. Die ist der Lohnfortzahlung ganz ähnlich nachgebildet. Der Arbeitgeber zahlt zunächst diese Beträge aus und kriegt sie dann hinterher behördlich erstattet. Wenn der Arbeitgeber einfach nur sagt, du hustest ein bisschen, ich schicke dich mal nach Hause, sozusagen arbeitgeberseitig angeordnete Quarantäne, dann besteht natürlich eine normale Lohnfortzahlung. Also nur die behördlich angeordnete Quarantäne führt dazu, dass es einen anderen Anspruch für den Mitarbeiter gibt.
Ist das auch der Fall, wenn die Corona-Warn-App Alarm schlägt?
Die Corona-Warn-App sagt ja erstmal nur, Vorsicht, da besteht irgendein Gefährdungspotenzial. Ist es eigentlich bekannt, dass auch bei der Corona-Warn-App dann der Mitarbeiter nur angehalten wird, oder der Nutzer, muss man erstmal sagen, der angehalten wird, entweder sich beim Gesundheitsamt zu melden oder bei dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder bei seinem Hausarzt, aber auch das ist eine freiwillige Maßnahme, die er dann vornehmen kann. Aber es gibt keine Verpflichtung, dieses zu tun. Mit Quarantäne erstmal hat das gar nichts zu tun. Er kann sich nicht in Selbstisolation begeben. Er kann nicht eigenständig entscheiden, ich arbeite jetzt erstmal nicht, bis die Testung durchgeführt wird. All diese Möglichkeiten stehen dem Arbeitnehmer nicht zur Verfügung. Da kann ich aber nur wiederum aus der Rechtswirklichkeit sagen, wenn wir in der täglichen Praxis solche Fälle haben, egal ob Corona-App oder Nicht-Corona-App, wenn jemand hustet, wird im Zweifel der Arbeitgeber den Mitarbeiter nach Hause schicken und ihn entweder ins Homeoffice versetzen oder bitten, dass er das tut und die 14-Tages-Frist abwartet.
Darf der Arbeitgeber denn anordnen, dass Beschäftigte die Warn-App installieren?
Da müssen wir unterscheiden. Also wenn wir ein Diensthandy nehmen, beim Diensthandy wird man sagen müssen, ja, das kann er. Es ist eben nur zur dienstlichen Nutzung, da bestimmt der Arbeitgeber alleine, welche Applikationen drauf gehören und wann während der Arbeitszeit diese auch zu benutzen sind. Wir haben diese Problematik bei Chatgruppen oder wenn ich Teams installiere oder auch WhatsApp und ich will eine bestimmte Erreichbarkeit haben, dann wird der Arbeitgeber dieses für die Arbeitszeit anordnen können. Wenn die Arbeitszeit vorbei ist, kann der Mitarbeiter das Telefon aber einfach ausschalten. Dann ist natürlich auch die Corona-App ausgeschaltet. Wenn er ein Privattelefon benutzt, das er vielleicht auch mal für dienstliche Nachrichten verwendet, da endet das Direktionsrecht des Arbeitgebers. Das kann der Arbeitgeber nicht anordnen.
Corona und Arbeitsrecht. Was kann und was dürfen Arbeitgeber zum Zweck des Infektionsschutzes verlangen? Das war der Kölner Fachanwalt für Arbeitsrecht Christoph Legerlotz, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Die Presseschau. Eine der Folgen der Corona-Pandemie ist, dass viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel meiden. Wie kann die geplante Verkehrswende dann gelingen, fragen sich einige Kommentatoren.
Zunächst jedoch zu VW, wo wieder einmal vertrauliche Interna an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung: Volkswagen ist Deutschlands schillerndster Konzern. Doch dass vertrauliche Strategiesitzungen viele Stunden lang heimlich mitgeschnitten werden, das ist selbst für Wolfsburger Verhältnisse neu. In den Treffen ging es darum, wie VW wegen der Forderungen eines überaus robust auftretenden Zulieferers namens Prevent in Not ist. Der Streit ist altbekannt. Was indes wirklich problematisch ist für Volkswagen, ist das Abhören an sich. Statt eines nötigen Miteinanders, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wird nun Misstrauen regieren. Angesichts der Corona-bedingten Rückbesinnung auf den Individualverkehr muss die Politik nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mehr denn je über dessen Neuordnung nachdenken. Die Städte spielen hier eine Schlüsselrolle. Mehr sichere Wege auf dem Rad oder zu Fuß zu fördern ist richtig. Allein auf das Fahrrad zu setzen aber falsch und diskriminierend gegenüber denen, die längere Strecken so nicht bewältigen können oder wollen. Der Verkehr der näheren Zukunft wird nicht ohne Autos stattfinden, selbst wenn immer mehr elektrisch angetrieben werden. Das Handelsblatt bemerkt, die Krise habe die Idee des sogenannten intermodalen Verkehrs wieder in den Fokus gerückt. Verschiedene Verkehrsträger werden so miteinander kombiniert, dass es für die Reisenden oder auch die Fracht am effizientesten ist und am besten für die Umwelt. Bei all den verheerenden Schäden, die Covid-19 in der Luftfahrt derzeit anrichtet, an dieser Stelle hat das Virus auch einen positiven Effekt. Dies kann aber nicht darüber hinwegtrösten, dass der intermodale Verkehr nach wie vor Stückwerk ist und es vorerst wohl auch bleiben wird. Die Rahmenbedingungen stimmen nicht.
Mit der Presseschau endet Wirtschaft am Mittag, gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Petra Enzminger dann am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.